On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Lasset die Spiele beginnen und herzlich willkommen zu Folge 234 von On the Pitch, der Sportpodcast nach diesem ersten Olympia-Wochenende und diesmal einen wunderbaren guten Abend an David, denn wir nehmen das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber auf jeden Fall eines der wenigen Male an einem Sonntagabend mal auf.
Ja, tatsächlich. Ich erinnere mich an einen ganz, ganz späten Abend. Da war es noch später als jetzt, als wir nach dem Fußball-EM-Finale 2021 aufgenommen haben. Ein ähnlicher Anlass, das heute Abend auch. Wir blicken zurück auf das erste Wochenende der Olympischen Sommerspiele 2024 hier bei On the Pitch, der Sportpodcast. Und das Ganze ist natürlich ein Teil einer ganz besonderen Serie. Angefangen mit unserer Sonderfolge. Benedikt Eggeling war bei uns zu Gast, der Ruderer aus dem Deutschlandachter. Große Empfehlung dahingehend, nochmal bei uns im Podcast-Feed reinzuhören. Werden wir uns ja auch am Mittwochabend wahrscheinlich dann schon wieder mit dem nächsten Special wieder melden, bevor ich dann am Wochenende von Freitag bis Montag in Paris da bin, Benny. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen, denn wir blicken auf die Ereignisse bisher, also vor der Eröffnungsfeier, die Eröffnungsfeier, auf die Ereignisse des Wochenendes. Wir nehmen, wie gesagt, auf am Sonntagabend, blicken voraus, was am Montag, Dienstag, Mittwoch in Paris so passiert, was uns interessiert, und danach natürlich auch noch ein paar andere Sportnews mit Formel 1, ein bisschen Fußball außerhalb von Olympia und allem drum und dran. Also viel vor an diesem Sonntagabend.
Genau, wir haben uns viel vorgenommen, deswegen würde ich sagen, werfen wir uns direkt ins Geschehen rein. Vielleicht auch direkt jetzt zum Start erstmal, wenn ihr noch viel mehr zu Olympia von uns auch sehen wollt, dann folgt uns doch mal auf jeden Fall schon mal auf Social Media, weil David wird in den kommenden Tagen ab Freitag auch selbst in Paris sein und von vor Ort einige Eindrücke auch in der Story teilen. Und von den Ergebnissen her, wenn ihr da vielleicht auch kompakt jeden Tag das sehen wollt, da können wir euch natürlich auch David Müller ans Herz legen mit Fußball, Film und mehr, heißt er ja, glaube ich, auf Instagram. Aber natürlich unser Podcast-Buddy von Football's Coming Home.
Genau, der postet ja sowieso täglich die Sportnews, auch abseits von Olympia, schaut da gerne rein. Wir selber versuchen zumindest bei den deutschen Medaillen auf Schuss zu sein, von denen es ja bisher noch nicht allzu viele gab. Aber ja, zumindest so die Bilder von der Eröffnungsfeier haben wir ja auch bei uns in der Story gehabt. Also bei On The Pitch, _Pod und bei Fußballfilm und mehr seid ihr da richtig aufgehoben. Wie gesagt, am Mittwochabend kommt dann wahrscheinlich oder Donnerstagmorgen unser nächstes Special. Und dann ist die Frage, Freitag bis Montag, ich bin in Paris, was wollt ihr von uns haben? Ich kann mit dem Kumpel, mit dem ich vor Ort bin, Sprachmemos aufnehmen oder kurze Inputs von den Tagen, unseren Erlebnissen in Paris, was wir erlebt haben, können das dann im Podcast-Feed verarbeiten. Schreibt uns also gerne, was ihr da empfindet oder was ihr da für gut befindet. Und ja, genau, dann würde ich sagen, steigen wir ein mit den kurzen News. Wir sprechen über die Eröffnungsfeier und dann, ja, und das, was bei Olympia schon vor der Eröffnungsfeier passiert ist. Und ich würde sagen, wir steigen rein mit zwei kleinen kurzen News. Das eine hat nur indirekt was mit Olympia zu tun und hat aber doch seinen großen Schauplatz im Tennis, Benny.
Ja, ganz genau, denn wir müssen über Dominic Thiem nochmal reden. Wir haben ja vor einiger Zeit schon darüber berichtet, dass er nach dieser Saison seine Karriere beenden wird. Jetzt hat er eben auch sein letztes Mal, teilnehmen können an dem Sandplatzturnier in Kitzbühel, am ATP-Turnier. Hat das leider auch nicht sonderlich erfolgreich bestritten, in Runde 1 gegen Thiago Tirante ausgeschieden. Und damit, ja, war es das auf jeden Fall jetzt auch mit seiner Sandplatzkarriere. Es steht ja jetzt auch noch ein bisschen was an, aber so viel jetzt sei es jetzt hier erstmal zur Sandplatzkarriere von ihm und eben auch zum Heimturnier in Kitzbühel, was ja auch ja fast schon traditionsreich ist und für ihn natürlich auch ein wichtiges Turnier war und ist. Genau, ich meine Dominic Thiem generell, wir werden sicherlich auch nochmal breiter auf die Karriere gucken, wenn er tatsächlich seine Karriere komplett beendet hat, aber naja, ein Grand-Slam-Titel, ein weiteres Finale gespielt, er ist auf jeden Fall, ja, einer von zwei, glaube ich nur, aus Österreich, die jemals einen Grand-Slam-Titel einfahren konnten.
Die Highlights, die emotionalen Bilder aus Kitzbühel könnt ihr euch auf dem Insta-Account von Servus TV anschauen. Die haben das Spiel übertragen und dann ja, die emotionalen Bilder und den Abschied vor der Heimkulisse von Dominic Thiem in Kitzbühel eben ja gezeigt. Schaut da gerne mal rein. Dann habe ich noch eine zweite News, bezieht sich dann schon eher auf Olympia. Es gab vor der Eröffnungsfeier schon einen großen Skandal im Fußball. Eigentlich mehrere, aber das ist einer, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, auf den anderen später. Es gab das Spiel Kanada gegen Neuseeland im Frauenfußballturnier und ja, das kanadische Trainer- und oder Scouting-Team hat sich mit einer Drohne auf den Weg gemacht, die neuseeländischen Gegnerinnen auf dem Trainingsplatz ein wenig auszuspionieren. Die Strafe der FIFA war nun 6 Punkte Abzug in der Turniertabelle und Teile des Trainerteams wurden ja für ja, einige Monate, wenn nicht sogar ein Jahr gesperrt. Das ist auf jeden Fall ja eine Fingerzeigmaßnahme auf jeden Fall für solche Fälle, dass man da auf jeden Fall nicht nur sanft bestraft wird, Benny.
Ja, ganz genau. Aber man sieht ja, die Leute werden auch immer kreativer, wie sie vielleicht noch an Informationen kommen können vom gegnerischen Verein beziehungsweise von der gegnerischen Nation in dem Moment. Und genau, es hat jetzt aber tatsächlich auch Konsequenzen. Ja, das hat auf jeden Fall das Ganze noch mal ein bisschen abgespeist, sage ich mal, kurz vor dem richtigen offiziellen Start bei Olympia.
Ja, absolut. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal auf die Ereignisse, was vor der Eröffnungsfeier noch so los war, unter anderem Rugby, Handball, Fußball. Für mich, ich muss sagen, ich habe einige Sportarten jetzt schon zu Beginn dieser Olympischen Spiele für mich entdeckt. Dazu gehört Surfen mit ARD-Reporter Robert Witt auf Tahiti. Dazu gehört aber auch Rugby, denn das Stade de France, bevor es eben für die Leichtathletik-Wettbewerbe in Paris genutzt wird, ist Schauplatz zunächst des Rugby-Turniers der Herren gewesen. Es ist schon vorbei. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und eben auch bei den Frauen. Das geht jetzt gerade los und ich finde, das ist mega, mega cool. Für mich deutlich leichter zu durchsteigen als Football. Also das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung.
Ja, definitiv. Das ist mir auch aufgefallen bei den Zusammenfassungen. Jetzt habe ich auch tatsächlich langsam endlich mal durchblickt, was auch der größte Unterschied ist, dass tatsächlich auch Pässe während eines Angriffs dann geschehen können, weil während ja beim American Football ein Pass nur gespielt werden darf und dann
meistens, ja.
Oder meistens jedenfalls, genau. Aber ja, auf jeden Fall auch eine spannende Sportart und es war ja auch von Emotionen geprägt. Also gerade die heimischen Franzosen, die ja wirklich auch für Gänsehautmomente gesorgt haben, ne?
Ja, absolut. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir es in unserem nächsten Take besprechen. Ja, tun wir ja gleich. Deswegen nehmen wir nicht allzu viel vorweg. Aber französische Fans im Stade de France, das ist immerhin das größte Stadion dieser Olympischen Spiele, das sorgte für Gänsehaut. Nicht ganz für Gänsehaut sorgte, und das ist ein weiteres Ereignis vor der Eröffnungsfeier gewesen, das erste Spiel der deutschen Handballerinnen. Die sind überhaupt nicht gut ins Turnier reingekommen. Und wir kommen gleich noch auf das zweite Spiel zu sprechen, das heute stattgefunden hat. Sie haben knapp, und das bereits vor der Eröffnungsfeier gegen Südkorea mit 22-23 verloren. Und das gegen den Gegner, gegen den man sich ja eigentlich zumindest Punkte ausgerechnet hat, weil die Gruppe sonst ist ja natürlich überragend stark. Die Südkoreanerinnen die Schwächsten eigentlich.
Genau, gerade die erste Halbzeit hat man komplett verschlafen und hat sich dann eigentlich wieder zurückgebissen nach der Halbzeit. Ich glaube, man hat dann sogar 17-13 oder 17-14 geführt, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, nachdem man relativ deutlich zurücklag zur Halbzeit. Und ja, am Ende verliert man diese Partie trotzdem gegen die ja eigentlich nicht sonderlich hoch einzuschätzenden Südkoreanerinnen mit 22-23. Und so viel sei vielleicht schon mal vorweg gesagt, die Ausgangslage hat sich auch nach der zweiten Partie nicht sonderlich verbessert.
Genau, und dann würde ich sagen, blicken wir nochmal auf zwei Events aus dem Fußball, bevor dann die Eröffnungsfeier auch wirklich losging. Das eine sind ja dann der Auftakt der deutschen Fußballerinnen gewesen in Marseille. Jetzt gerade, während wir aufnehmen, verliert die deutsche Mannschaft gegen die USA, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber das Auftaktspiel gegen Australien lief richtig gut. Tore von Marina Hegering, Lea Schüller und Jule Brandt führten zu einem 3-0. Aber emotionaler Höhepunkt ging ja eher an eine, die nicht dabei war, Benny.
Ja, ganz genau. Lena Oberdorf, die ja verletzungsbedingt leider schon ja, vor dem Turnier absagen musste und auch übrigens dem FC Bayern zu Beginn der neuen Frauen-Bundesliga-Saison durchaus erstmal ausfallen wird. Ja, aber das hat auf jeden Fall die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft nicht davon abgehalten, ihren berühmten Signature-Jubel auch nachzumachen. Gerade Schüller, die das auf dem Platz dann nach ihrem Tor zelebriert hat. Das waren tolle Bilder und ja, auf jeden Fall auch generell auf dem Platz ein Start nach Maß. Die Australierinnen deutlich geschlagen mit 3-0. Also den Soll so oder so erfüllt.
Ja, genau. Und das nächste Highlight war dann aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wie viel du vom Herrenfußballturnier schon mitbekommen hast, habe ich ehrlicherweise nur vor der Eröffnungsfeier immer die Zeit dafür. Mhm. Argentinien und Marokko haben gegeneinander gespielt. Die meisten von euch werden das mitbekommen haben. Ich habe mir das Spiel über 90 Minuten reingepfiffen und es gab 2 Tore von Soufiane Rahimi kurz vor der Halbzeit und dann kurz nach der Halbzeit. Marokko ging 2-0 in Führung. Dann kam der Sohn von Diego Simeone, der wurde eingewechselt und hat das 2-1 Anschlusstor gemacht. Und dann gab es 15 Minuten Nachspielzeit. Alle haben sich gefragt, wo die herkommen. In der 16. gab es das 2-2. 90 Minuten später, das Stadion in Saint-Étienne war inzwischen geräumt, kam der VAR und hat gesagt, das war abseits, das Tor wurde zurückgenommen, es wurden noch einmal 3 Minuten gespielt und Marokko gewann das Spiel mit 2-1.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Da war die Verwirrung auch, also gerade als man die Zeiten sich dann im Nachhinein angeguckt hat. Ich habe tatsächlich, bevor ich die Zusammenfassung geguckt habe, das Ergebnis gesehen und daneben stand dann ja die Zeit und ja, ich habe mir auch etwas verwundert die Augen gerieben, als ich das gesehen habe. Aber vielleicht so viel erstmal hierzu. Das Chaos war auf jeden Fall auch schon vor der Eröffnungsfeier präsent rund um die Olympischen Sommerspiele und ich sag mal so, ja, das hat sich auch durch die Eröffnungsfeier gezogen. Einerseits wegen des Wetters, was durchaus ja, zu wünschen übrig ließ. Es hat sehr dolle geregnet. Da hat es natürlich auch nicht geholfen, dass man ja direkt an der Seine stand und diese ja, guten 4 Stunden dort verbracht hat. Aber sonst muss man, glaube ich, sagen, oder ich stelle dir einfach mal die Frage, wie hast du denn die Eröffnungsfeier empfunden?
Ich kann die Vorzüge einer Eröffnungsfeier in einem Stadion sehr gut nachvollziehen, aber ich fand diesen Abend, wie er abgelaufen ist, den können erstens so nicht viele Städte bieten, weil sie die Städten dafür gar nicht haben. Mir wäre noch Rom eingefallen, eventuell Moskau, das ist gerade schwierig. Aber Rom hätte das Geld vielleicht auch gerade gar nicht dafür. Also Paris mit so vielen historischen Städten, die sie eingebunden haben in diese Feier, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte viele Gänsehautmomente. Es ging los mit diesen Trikolorfarben auf dieser Brücke, die dann da hochgeschossen sind gleich am Anfang. Das war Gänsehautmoment Nummer 2. Dann fand ich diese Marie-Antoinette-Geschichte mit dieser Hardrock-Band das erste Mal überhaupt bei einer olympischen Eröffnungsfeier. Wahnsinn, richtig, ja. Richtig cool. Die Regie hatte dann gerade, als es nochmal heftiger angefangen hat zu regnen, richtig Mühe damit, die Nationen überhaupt einzufangen. Das hat sowieso alles zeitlich, war das ziemlich eng getaktet, die Nationen hintereinander. Man hat oft dann auch nicht die richtigen Kameras irgendwie bedienen können, weil die Leitung dahin nicht funktioniert hat. Oder bei Imagine zum Beispiel, die Kamera, die die ganze Zeit um das Boot herumgefahren ist, da war die ganze Zeit Regentropfen drauf. Und irgendwie erst so in der zweiten Strophe kam dann mal eine andere Kamera. Also alles in allem hat es mir trotzdem richtig, richtig gut gefallen. Gänsehautmoment schlechthin natürlich gerade im Zusammenhang mit dem Kommentar von Sigi Heinrich bei Eurosport, Celine Dion. Oder als Rafael Nadal die Flamme bekommt, die vielen französischen Akteure, bevor dann die Flamme letztendlich entzündet wird. Und dann, ja, was kann man noch erzählen? Zum Beispiel die olympische Fahne, die falsch rum gehisst worden ist. Also es gab viele Kleinigkeiten, die mir langfristig, und das meine ich wirklich im Sinne von viele Jahre in Erinnerung bleiben, weil es einfach so wahnsinnig toll war. Doch, alles in allem.
Ja, empfand ich auch so. Es war so ein Abend der Stilbrüche, ne? Das hat man ja auch bei vielen Musikacts erlebt. Diese Vermischung.
Lady Gaga war auch cool.
Lady Gaga war super. Aber auch diese französischen Künstler, auch moderne Künstler, die dann verbunden wurden mit, was weiß ich, dem Militär,
stimmt,
mit der Kapelle
auf dieser Brücke.
Da. Ja. Genau, auf der Brücke, mit einer.
Was heißt auf der Brücke? Es war alles auf der Brücke.
Ja, es war am Ende alles auf einer Brücke, aber mit einer bekannten Popsängerin zusammen dann einen Song performt hat. Oder auch die Marseillaise, die dann von einer Künstlerin performt wurde. Unfassbar emotional. Es gab viele tolle Momente und ich glaube auch, dass einiges davon in Erinnerung bleiben wird. Ganz anders und doch ähnlich schön, wie jetzt zum Beispiel London, was ich mir jetzt letztens auch nochmal angeschaut habe.
Ja, auf jeden Fall. Also die Rowan Atkinson mit dem Zeigefinger und dem Regenschirm auf dem Keyboard oder ja, bei der Schlussfeier auch die Reunion der Spice Girls, glaube ich. London hat dann natürlich irgendwie prägende Momente bei uns hinterlassen, James Bond und die Queen. Aber wenn wir schon mit den verschiedenen Brücken sprechen, möchte ich nochmal kurz die Modenschaubrücke hervorheben. Erstmal sehr, sehr divers. Mutig vor der Weltgemeinschaft. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was da in Nordkorea gezeigt worden ist von diesen Teilen, aber generell, ja, die Bootzusammensetzung auch lustig. Nordkorea und Katar nebeneinander auf einem Boot. Oder
das war auch spannend, ja.
Ich möchte mich nicht über Tom Bartels aufregen, aber der Satz, da kommt das Boot mit den Flüchtlingen, das hat mich irgendwie ein bisschen. Oh, ja, gut. Gut. Wahnsinn auch, dass sie sich da in den Regen setzen mussten. Aber egal, das wollte ich gar nicht sagen, sondern in dem Moment auf der Brücke mit der Modenschau, als der kleine Mann mit den Unterarmgehstützen seine Krücken wegschmiss und angefangen hat zu breakdancen. Das fand ich unfassbar krass.
Ja, das war auch krass, ganz genau. Ja, aber wenn du schon die Boote ansprichst, das war natürlich auch so die Geschichte, dass glaube ich, auch viele der Sportler diese Veranstaltung nicht so richtig genießen konnten, weil gerade die Basketballer, glaube ich, die dann auch relativ schnell nachdem sie vom Boot runtergestiegen sind, direkt ins Hotel zurückgefahren sind oder ins Dorf, weil weil direkt am nächsten Tag ja das erste Spiel gewartet hat auf sie gegen Japan, was dann ja auch erfolgreich verlief, werden wir jetzt direkt drauf gucken. Aber das bleibt eben auch hängen, dass, glaube ich, ja, vielleicht vielen Sportlern das Ganze doch relativ schnell an den Augen vorbeigezogen ist und ja, sie es nicht so genießen konnten wie vielleicht zuvor bei den Olympischen Spielen.
Ja, die Erkältungsgefahr war auf jeden Fall hoch. Viele waren ja gar nicht mit dabei. Benedikt Eggeling, also die ganzen Ruderer, die ganzen Schwimmer waren alle nicht mit am Start sichern sich mit Masken im Olympischen Dorf ab. Also alles in allem hat es uns trotzdem ganz gut gefallen. Auch in Tahiti wurde ein bisschen gefeiert. Und ich denke, zum Abschluss dieses ersten Takes können wir noch die News mit hier reingeben. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Die Olympischen Winterspiele 2030 werden voraussichtlich in den französischen Alpen stattfinden. Und ebenfalls hat Salt Lake City und die ganze Gegend dann den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele 2034 bekommen, das alles beides noch unter Vorbehalt. Unter anderem hat das mit den harten Anti-Doping-Regularien des FBI zu tun, mit denen das IOC sich nicht so ganz übereinbringen will. Das werden wir in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter verfolgen. Und bei uns geht es im nächsten Take weiter mit dem Samstag, dem 27. Juli, den Ereignissen dort kompakt zusammengefasst, was gerade aus deutscher Sicht wichtig war. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit dem Rückblick aufs Wochenende. Nachdem wir eben gesprochen haben, wie uns die Eröffnungsfeier am Freitag gefallen hat, müssen wir jetzt auf den ersten kompletten Wettkampftag dieser Olympischen Sommerspiele 2024 zurückblicken. Wir starten am Samstag, den 27.07. und aus deutscher Sicht ging es direkt spektakulär los mit einem wirklich spannenden Sieg der deutschen Volleyballer im Krimi gegen Japan. Am Ende ein 3:2. Emotional schon am frühen Morgen, Penny.
Ja, ganz genau. Also da, das war auf jeden Fall ein Start, den man so, glaube ich, nicht erwartet hätte, weil ja auch Japan doch auch zu den Mitfavoriten zählt, wenn es hier um olympische Medaillen ging. Und ja, dann konnte man sogar in diesem finalen Satz noch einen Matchball der Japaner abwehren und die Freude war am Ende natürlich riesig über diesen Auftaktsieg, den man, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so richtig mit einberechnet hat. Umso toller und emotionaler auch, dass der erste komplette Wettkampftag dann auch mit so einer News startet. Also das war auf jeden Fall, vielleicht auch das Highlight, das Highlight war es nicht, weil da werden wir gleich noch drauf blicken, aber auf jeden Fall ein wunderbarer Start.
Ja, auf jeden Fall. Das Gleiche gilt dann auch für das Reiten. Da stand mit dem Start der Vielseitigkeit erstmal Dressur an. Im strömenden Regen vom Schlosspark in Versailles. Das Ganze hat sich jetzt heute am Sonntag etwas gebessert. Das wird sich natürlich jetzt herausstellen, wie die Vielseitigkeit zu Ende geht. Morgen ist das Springreiten am Montag oder also heute, wenn ihr das hört. Wir sprechen jetzt einfach mal von morgen, weil wir nehmen am Sonntagabend auf. Gucken wir mal, wie viele Medaillen schlussendlich im Reiten dazukommen. Im Rudern sah es ganz gut aus. Benedikt Eggeling hat es bei uns ja erwähnt, der Einer ist neben dem Achter der große Hoffnungsträger aus deutscher Sicht. Tränenreich gescheitert in Tokio war Olli Seidler. Die Hoffnung im Einer hat diesmal sehr, sehr deutlich seinen Vorlauf gewonnen und auch bei den Damenvorläufen sah es ganz gut aus. Das geht ja in den nächsten Tagen so richtig los mit den Finals. Also hoffen wir mal, dass der Deutsche Ruderverband die ein oder andere Medaille holt.
Ja, ganz genau. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall, da ist für Spannung gesorgt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass auf jeden Fall ein bisschen was an Edelmetall dabei rumkommt. In den letzten Jahren wurden wir jedenfalls dann nicht sonderlich enttäuscht. Andererseits, apropos Edelmetall, sind wir an diesem Tag eben auch ganz knapp, oder das Team Deutschland ist ganz knapp an einer ersten Medaille vorbeigeschrammt an diesem Nachmittag. Es stand nämlich der Mixed-Wettbewerb im Sportschießen im Luftgewehr an, über die 10 Meter und die Sportschützen Anna Janssen und Maximilian Ulbrich schrammten wirklich an der Bronzemedaille vorbei. Am Ende ist es ein ärgerlicher Platz 4. Am Ende verlor man das Spiel um Platz 3 so gesehen, also um die Bronzemedaille gegen das Team aus Kasachstan. Ja, und so ging die Medaille eben leider nicht an die beiden Sportschützen Janssen und Ulbrich. Das war so der erste Dämpfer auch vielleicht an diesem Tag.
Ja, das Wetter hat natürlich auch noch dazu auf die Stimmung geschlagen. Die Schießwettbewerbe finden ja ein bisschen außerhalb von Paris statt, in dem nationalen Schießzentrum der Franzosen. Da wurde eben ja auch Synergien genutzt und vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen. Das ist ja auf jeden Fall gut. Und dann ging es wieder zurück nach Paris. Im strömenden Regen wurden die beiden Einzelzeitfahren im Radsport ausgetragen. Viele, viele Stürze. Ich erinnere mich an eine US-Amerikanerin, die 4 oder 5 Mal gestürzt ist, glaube ich. Oder zumindest einmal ist ihr Betreuer mit dem Ersatzrad schon hinten in sie reingefallen. Also das war teilweise ziemlich abenteuerlich. Am Ende bei den Frauen konnte die Goldmedaille an Grace Brown aus Australien gehen. Silber ging an UK und Bronze an die USA. Die beiden deutschen Vertreterinnen Mieke Kröger und Antonia Niedermayer konnten am Ende auf Platz 13 und 15 einfahren. Aber auch große Namen unter den Top 10 sonst gesehen. Die werden wir bei der Tour de France Femme, die ja noch ansteht, ungefähr ja so parallel mit den Paralympics, glaube ich, Demi Wollering und Lotte Kopecky auf Platz 5 und 6 sehen. Also Radsport ist weiter aktuell. Und bei den Herren, ja, was soll man sagen? Die Belgier haben auf jeden Fall zugeschlagen. Maxi Schachmann war der einzige deutsche Starter, wird im Straßenrennen zusammen mit Nils Pollitt an den Start gehen. Das ist nächstes Wochenende, da bin ich dann vor Ort. Mal gucken, wie viel man da am Straßenrand mitbekommt. Und im Einzelzeitfahren jetzt war ja belgische Festspiele angesagt. Remco Evenepoel, der dritte der Tour, hat sich die Goldmedaille geholt vor Filippo Ganna aus Italien mit ungefähr 15 Sekunden Rückstand. Und Wout van Aert, die ja belgische Wetterlegende, die alles kann, irgendwie, von hohe Berge bis Zeitfahren, gut, das ist bei Evenepoel auch so, sichert sich Bronze mit 25 Sekunden Rückstand und ich glaube, wenn die beiden Belgier beim Straßenrennen zusammenarbeiten, dann müssen die anderen sich erstmal gehörig schütteln.
Ja, interessant, dass die hier auch bei Olympia so abliefern, aber ja, das sieht auf jeden Fall da schon sehr gut aus. Was auch gut aussieht, sind, glaube ich, grundsätzlich die Favoritensiege, die wir im Tennis bestaunen konnten. Gerade das Duell von Djokovic gegen den Australier Ebden, gegen den Qualifikanten, blieb mir da sehr gut im Hinterkopf. Am Ende 6-0, 6-1. Ebden, der im Spiel dann noch symbolisch seinen Schläger in Richtung Publikum hält, will jemand anders vielleicht weiterspielen. Weil wirklich, ja, es war keine Chance da. Er hat kein Land gesehen.
Eagle-Vibes irgendwie.
Ja, stimmt,
Eddie,
irgendwie schon.
Eddie the Eagle Vibes in Roland Garros.
Ganz genau, aber auf jeden Fall, ja, das sind ja auch die Geschichten, die zu Olympia einfach gehören. Manche Qualifikationsregeln sind auch ja wenig durchschaubar und ich glaube, so ist er auch so ein bisschen in das Feld gerutscht. Aber ja, das macht das Ganze eben auch aus. Auch Medvedev sehr locker durch die erste Runde, 6-2, 6-1. Eine Iga Swiatek bei den Damen ist über die Rumänin Begu in 2 Sätzen rübergekommen. Und wir müssen über Angelique Kerber reden. Es hätte sein können, dass wir an diesem Samstag schon den Rücktritt von Angelique Kerber hätten einläuten müssen. Dazu ist es aber nicht gekommen, gegen eine mehrfache Grand-Slam-Siegerin, gegen Naomi Osaka, die sie am Ende schlägt mit 7-5, 6-3. Und morgen geht's weiter, so viel kann man schon sagen. Das ist doch jetzt auf jeden Fall schon mal ein sehr versöhnliches Ergebnis. Man hat nochmal einen großen Namen schlagen können aus Sicht von Kerber. Und vielleicht hat diese Ankündigung des Karriereendes auch ein paar Kräfte freigesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Sie hat danach im Interview auch gesagt, sie fühlt sich viel befreiter und das war, finde ich, ein total cooler Auftakt ins Olympische Tennisturnier. Übrigens Aris Donzelli und Andrea Petkovic, die fürs ZDF Tennis machen, das ist ein Traumduo. Wir vermissen ihn ja im Ski Alpin schon seit letztem Winter und Andrea Petkovic nicht zuletzt dank ihres Prime-Jobs natürlich und natürlich auch mit ZDF-Verbindung richtig gut gemacht. Und die beiden haben eben, das habe ich mir komplett angeguckt, erst Alcaraz Nadal gemacht und danach eben Kerber Osaka. Übrigens ja auch ein Duell von zwei ehemaligen Nummer 1 in der Welt. Mhm. Er kommt ja auch noch dazu und das hat mich total gefreut, dass Angie Kerber da jetzt eben weiter ist. Und der Montag wird ein Tennis-Feiertag. Darauf kommen wir dann im übernächsten Take nochmal drauf zu sprechen. Und ich würde sagen, wir verlagern das Ganze mal auf ein kleineres Format und kommen vom Tennis zum Tischtennis. Da gab es auch, sagen wir mal, eine gute und zwei schlechte Nachrichten. So rum. Die erste Runde mixed mit Deng Xiu und Nina Middleham hat leider dann im Achtelfinale ein Ende gefunden. Gegen ein koreanisches Mixed-Doppel mit 4-0 glatt rausgeflogen, während Dmitri Ovtcharov seine Erstrundenpartie gegen den Mexikaner Madrid mit 4-0 gewinnen konnte. Und bei den Damen war es auch ziemlich knapp. Shiryona Shan ist da knapp rausgeflogen gegen Georgina Pota aus Ungarn mit 3 zu 4. Und dann kommen wir zu einer Sportart, die bisher die einzige deutsche Medaille geboten hat, und das war gleich eine goldene.
Ja, es hätte, glaube ich, keinen besseren Start in die Schwimmwettbewerbe aus deutscher Sicht geben können, denn Lukas Mertens ist es am Ende, der jetzt mit 22 Jahren über die 400 Meter Freistil der Herren für das erste olympische Gold seit den späten 80ern, glaube ich. Also
1988.
Genau. Sorgt aus deutscher Sicht. Und das wirklich in einem sehr emotionalen Moment. Ich meine, ja, Mertens ist ja schon länger in der Spitzenklasse des Schwimmens aktiv. Konnte aber auch nicht immer pünktlich zu den ganz großen Ereignissen das Beste, was er jetzt kann, abliefern. Zum Beispiel auch zu 22, wo er Weltjahresbester war, über 400, 800 und 1500. Und trotzdem eben bei den Weltmeisterschaften in Budapest nicht eine Medaille, glaube ich, doch eine Silbermedaille über 400 Meter einfahren konnte, aber sonst leider gar nichts mitnehmen konnte. Auch in Tokio zuvor, da war er natürlich auch noch sehr jung, konnte aber auch nichts Zählbares mitnehmen. Und jetzt ist es eben direkt Gold im ersten Wettbewerb von ihm bei diesen Olympischen Spielen. Und das, wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, mit 22 Jahren.
Ja, absolut sensationell. Er hat ja bei den deutschen Meisterschaften dann die Weltjahresbestzeit aufgestellt und die internationale Konkurrenz ja mit Staunen erstmal zurückgelassen. Ja. Und dann ging er eben als Topfavorit in dieses Rennen. Übrigens noch der deutsche Oliver Klemert auf Platz 7, das darf man nicht vergessen. Und danach gab es ja auch noch das Rennen über 400 Meter Freistil bei den Damen. Dort konnte Ariane Titmus wenig überraschend vor Summer McIntosh und Katie Ledecky, die ja, glaube ich, alle dreimal einen Weltrekord über diese Distanz in den letzten Monaten geschwommen sind, die Goldmedaille gewinnen. Und Isabel Goh auf Platz 5 zum deutschen Rekord, aber leider ohne Medaille davon gekommen. Danach gab es noch die 4x100 Meter Staffel bei den Männern. Da konnten sich die Deutschen mit auch ebenfalls deutschem Rekord auf Platz 7 einsortieren. In der Frauenstaffel hatten die Deutschen keine Beteiligung. Dort konnte das Team aus Australien in der 4x100 Meter Staffel der Frauen auch mit Olympiarekord die Goldmedaille gewinnen. Abends gab es noch ein Ausschwimmen. Das ist besonders interessant, denn im Halbfinale über 100 Meter Brust war Melvin Imodu, ein deutscher Schwimmer, zeitgleich mit dem Italiener. Und dann mussten die tatsächlich irgendwie kurz vor 11 war es in der Schwimmhalle, nochmal zu zweit gegeneinander 100 Meter Brust schwimmen. Und was dabei herausgekommen ist, hört ihr im nächsten Take, denn die haben eben gerade ihr Finale geschwommen.
Ganz genau. Ich würde sagen, David, ich ziehe jetzt ein wenig an. Fechten war an dem Tag auch noch. Da ging es nämlich an den Säbel und Matthias Jabot konnte das Viertelfinale erreichen. Im Achtelfinale schlägt er da den Franzosen Sébastien Patrice mit 15-13, ging dann aber eben gegen den Ägypter Ziad El-Sissi mit 15-14 leider dann raus. Und auch der Basketball, der startete dann aus der Sicht der Herren endlich rein. Und das auch durchaus erfolgreich, das Team rund um den Fahnenträger Dennis Schröder konnte direkt den ersten Sieg einfahren. 97-77, überzeugender Auftritt, deutlicher Sieg gegen die Japaner in Lille. Ich würde sagen, ging auch darüber hinaus verdeckt auch ein bisschen die etwas traurige Nachricht, dass ja Gordon Herbert, der Nationaltrainer, der Bundestrainer, zukünftig Trainer des FC Bayern München Basketball sein wird. Und ich sag mal so, der Moment der Ankündigung hat mich auch wieder so ein bisschen zum Überlegen gebracht.
Ja, das ist ja fast so elegant wie damals, als die Basketballer Weltmeister geworden sind und zeitgleich angekündigt worden ist, Hansi Flick ist als Fußball-Bundestrainer entlassen. Also ja, ganz so wild war es nicht, aber es ist natürlich schon eine Nachricht, dass Herbie jetzt nach dem Bundestrainerjob direkt nach München geht. Das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Aber starker Start, auch die Franzosen um Wembanyama, was für ein Tier, 2,24 Meter, glaube ich, hoch, haben gegen Brasilien gewonnen. Also die USA auch unterwegs diese Tage. Also das ist schon wirklich spektakulär, dieses Basketballturnier, wie gut das wirklich besetzt ist. Ein Kantersieg gab es im Hockey. Die Herren haben ein 8-2 gegen Frankreich hingeknallt. Heute Spiel 2, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Im Olympiastadion von 1924 werden dieses Jahr, 100 Jahre später, die Olympischen Hockeywettbewerbe ausgetragen. Die deutschen Handballherren waren auch am Abend am Start. Es gab Rot gegen Juri Knorr, aber trotzdem ein 30-27 Sieg gegen Schweden. Da hat man sich also vom Ausfall des Spielmachers nicht irritieren lassen. Und abends unter anderem auch noch ganz interessant, ein richtiges Topspiel. Dänemark gegen Frankreich, zwei wirkliche Handball-Top-Nationen. Dänemark konnte sich deutlich, sehr deutlich mit 37-29 durchsetzen.
Ganz genau. Und jetzt gehen wir zum Rugby. Du hast ja schon angesprochen, dass dich das sehr begeistert hat. Und wir haben auch schon ja, über die Franzosen ein wenig gesprochen. Im Stade de France ging es da dann an diesem Tag, aber an diesem Samstag auch direkt los. Und ja, da ging es dann nämlich auch schon um die Medaillen. Frühzeitig, direkt am ersten Tag, wurden die Medaillen im Rugby schon vergeben, weil eben der Großteil schon vor der Feier ausgetragen wurde. Und Südafrika gewann Bronze dank eines 26:19 gegen Australien. Ja, und dann kam es eben zu diesem sensationellen Finale. Frankreich trifft auf Fidschi und gewinnt tatsächlich im Stade de France vor dem heimischen Publikum 28:7. Und das ist übrigens die erste Olympianiederlage von Fidschi in einem großen Finale. Das alles kommt zusammen. Dann noch diese glorreiche Marseillaise, die das gesamte Stadion singt, und diese Anfeuerungsrufe in Richtung des französischen Teams. Das war wirklich, wirklich emotional, und das hat eigentlich auch ganz gut gezeigt, was auch Frankreich selbst in so einer Sportart wie Rugby, was man vielleicht gar nicht als erstes im Kopf hat, was für eine Sportnation ist.
Genau, also das ist ja aus deutscher Sicht natürlich total so, dass man Rugby überhaupt nicht auf dem Schirm hat, ja. Aber das Stade de France ist ja vor allem auch durch Rugby bekannt. Mhm. Viele große Turniere, große Rugby-Begeisterung in Frankreich, und dann Allez les Bleus und die Marseillaise durchgängig während dieses Finals, das war wirklich Gänsehaut. Die haben ja auch gar nicht so lange gedauert, diese Spiele. Und wie gesagt, Rugby seit 2016 in Rio olympisch. Fidschi hat jetzt das erste Mal überhaupt ein olympisches Spiel verloren. Das ist schon besonders, und es war zugleich auch die erste Goldmedaille für das Gastgeberland. Das muss man auch noch erwähnen. Mhm. Genau, dann hätten wir noch an der Stelle über das Fußballturnier sprechen können, ist an der Stelle jetzt aber nicht so wichtig. Waren auch die Herrenspiele am Samstag unterwegs, da ist ja keine deutsche Mannschaft dabei. Deswegen machen wir noch zwei Punkte am Ende, und zwar die Turnquali bei den Herren. Da ist Lukas Dauser auf jeden Fall auf Kurs am Barren. Das sieht ganz gut aus, auch wenn seine Verletzungshistorie am rechten Oberarm nach wie vor Spuren hinterlässt. Das war, glaube ich, jetzt erst seine dritte Übung überhaupt, die er geturnt ist in der Quali. Macht sonst auch nur noch Boden, einfach um sich selbst zu schonen. Nils Dunkel wird auch im Mehrkampffinale mit dabei sein. Im Team hat es allerdings nicht gereicht. Platz 11 reicht da nicht zum Finaleinzug. Und eine weitere Sportart, die hat mich begeistert, und das ist das Surfen. Das hat am ersten Abend für Tim Elter und Camilla Kemp noch nicht so gut funktioniert auf Tahiti. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu, wie das jetzt am zweiten Abend ausgegangen ist. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieses Samstags und sprechen dann gleich nach der Unterbrechung über den heutigen Sonntag, Benni.
Ganz genau. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück bei On the Pitch, der Sportpodcast, beim Rückblick aufs erste Olympiawochenende. Und in diesem dritten Take widmen wir uns dem heutigen Sonntag, dem 28. Juli. Was ist passiert? Ein bisschen mit deutscher Brille natürlich. Welche Ereignisse gab es? Und ich würde sagen, wir starten einmal wieder chronologisch in den Tag rein. Heute Morgen fand die Turnquali bei den Damen statt. Eben haben wir gerade noch über die Herren gesprochen. Und da haben sich gleich die ganzen prominenten Gäste in Paris eingefunden. Tom Cruise war da, Ariana Grande war da. Ich glaube, Lady Gaga war da. Pharrell Williams saß auf der Tribüne, weil Simone Biles ihren großen Auftritt hatte. Die hat natürlich richtig abgeliefert, außer im Stufenbarren. Da ist die junge Helen Kefridge tatsächlich knapp vor Simone Biles gelandet, hat sich sogar fürs Mehrkampffinale qualifiziert. Die Junge, die sich ja im Nominierung durchgesetzt hat gegen Edie Seitz für die ARD am Mikrofon. Bei Sarah Voss müssen wir mal gucken. Die Quali läuft gerade noch, da können wir noch nicht sagen, ob es fürs Mehrkampffinale gereicht hat. Pauline Schäfer-Betz ist leider nicht mit dabei. Aber richtig cooler Start für die junge Helen Kefridge.
Ja, ganz genau. Platz 7 bisher. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ist ja die jüngste Athletin aus Deutschland, die dieses Jahr bei den Olympischen Spielen dabei ist. Nicht komplett bei Olympia, weil dann springen dann eben auch noch 14-Jährige beim Skateboarding rum, wie wir vorhin schon mit dem zweiten David, mit David Müller, besprochen haben, als wir das verfolgt haben. Aber es ist einfach, natürlich glorreich, und jeder will natürlich auch noch jetzt nochmal Biles sehen. 27 Jahre alt. Ich glaube, ich habe vorhin noch gelesen, 30 Weltmeisterschaftsmedaillen, 7 Medaillen bei Olympischen Spielen. Das ist einfach ein echter Star.
Ja, genau. Eben gerade kam die Meldung rein, wir haben 2 Deutsche im Mehrkampffinale. Sarah Voss hat es auch noch unter die besten 24 geschafft. Helen Kefridge ist ja insgesamt 15. Du hast gesagt 7. Das war die Platzierung am Stufenbarren. Genau. Also Kefridge 15, Sarah Voss 24. Wir haben 2 deutsche Damen im Mehrkampf-Turnfinale. Sehr, sehr schön. Dann machen wir weiter mit Hockey. Diesmal bei den Damen. Die waren 2-0 erfolgreich gegen Japan. Dort also das erste Spiel für sich entschieden. Und die Herren, die hatten ja am Samstag schon den hohen Sieg gegen Frankreich gefeiert. Aber allerdings gab es heute eine Niederlage gegen Spanien ein 0:2 und das, obwohl man am Ende sogar 3 Strafecken hatte. Das heißt, mindestens ein Ausgleich wäre mit Glück drin gewesen. Am Ende bleibt es eine 0:2 Niederlage, aber da müssen wir den Kopf noch nicht in den Sand stecken, aus deutscher Hockey-Perspektive. Wie nichts bei den Bogenschützen. Das hat dich ja ziemlich geärgert. Oder willst du noch was zum Hockey sagen?
Nee, ich mache mir da auch keine Sorgen, dass es beim Hockey auch wieder besser aussieht. Ich meine, die Franzosen hat man ja, von der Platte gefegt. Und ich glaube, ja, das 0:2, ich glaube, es stand ja auch sehr lange 0:0 und die Partie ist so vor sich hingefleucht. Das hätte in jede Richtung gehen können. Das heißt, ja, rechnen wir es jetzt vielleicht nicht zu hoch an. Und bei den Bogenschützinnen, das sah ja erstmal ganz gut aus. Im Achtelfinale konnte man UK mit 6:0 schlagen. Irre. Und dann trifft man eben auf die Mexikanerinnen, auf die starken Mexikanerinnen, die ja mit einer unfassbaren Konstanz glänzten und am Ende eben dieses Viertelfinale mit 5:1 für sich entschieden. Gerade die letzten Schuss waren wirklich unfassbar. Ich glaube, unter den letzten 3 Schuss waren nochmal 2 Zehen dabei, die das Ganze dann nochmal endgültig entschieden haben. Obwohl da auch ordentlich Druck gegen Ende nochmal von den deutschen Bogenschützinnen kam. Also es war eine gute Performance. Am Ende ja, hat sich aber hier auch die Konstanz durchgesetzt. Aber ja, ich persönlich gucke es einfach auch sehr gerne. Ich freue mich auch auf die Einzelwettbewerbe sehr. Ich weiß nicht, was mit Lisa Unruh ist. Ich glaube, sie ist dieses Jahr nicht dabei, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, diese Einzelwettbewerbe, dieses 1 versus 1, das hat einfach einen ganz besonderen Reiz und wird, glaube ich, auch mich noch mal eher vor die TV-Geräte ziehen.
Ja, absolut. Und das natürlich heute auch völlig zu Recht. Der Regen hatte sich verzogen in Paris. Die Sonne strahlte auch über dem Schlossgarten von Versailles, wo ja nicht nur die Bogenschützinnen und Bogenschützen aktiv sind, sondern eben auch die Reiterinnen und Reiter. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher Judo. Mascha Ballwitz, das war der Name, der Programm war heute im deutschen Judo. Halbleichtgewicht. Es ging durchs Achtelfinale relativ klar durch. Ist allerdings im Viertelfinale dann rausgeflogen gegen die Usbekin Diora Keldiorova. Und am Ende ist Mascha Ballwitz tragischerweise im Kampf um Platz 7 an der Brasilianerin Pimenta gescheitert. Total emotionale Szenen, wie sie ausgeschieden ist, war jetzt auch heute bei Katrin Müller-Hohenstein im ZDF-Studio zusammen mit ihrer, ich glaube, Zwillingsschwester sogar im Interview. Also leider eine Niederlage in der Hoffnungsrunde, aber trotzdem gut gekämpft im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen wir zum Reiten im Schlossgarten von Versailles und dann natürlich überschattet vom, das haben wir bei den letzten Olympischen Spielen auch gesagt. Annika Schleu, moderner Fünfkampf, Umgang mit Pferden. Wenn da irgendwas Negatives auftaucht, ist das nie gut. Im modernen Fünfkampf gab es die Reaktion Charlotte Dujardin aus auch dem Vereinigten Königreich. Da ist vor einigen Tagen eben dieses Video im Umlauf gekommen, im Dressurstall, so mit der, ist es da auch Gerte? Im Tanzen nennt man Gerte, ich weiß gar nicht. Longe ist es beim Reiten, glaube ich, schlägt sie da das Pferd. Das sind Bilder, die brauchen wir nicht sehen. Aber sportlich gesehen haben wir heute über den Geländeritt in der Vielseitigkeit zu sprechen. Und da ist zwar keine Teammedaille mehr für Team Deutschland drin, aber der Kollege Jung auf Chipmunk hat nicht nur uns, sondern vor allem auch Carsten Soestmeier, den ARD-Kommentator, in wahre Liebkosereien versetzt, Benny, oder?
Ja, das war herrlich zu sehen, wenn man da echt gemerkt hat, wie sehr dieser Mann seinen Job in diesem Moment geliebt hat. Das war natürlich auch eine sensationelle Performance von Jung mit seinem Chipmunk. Da kam einfach einiges zusammen. Ich glaube, auf Jung können wir uns auf jeden Fall noch freuen und hoffentlich auch auf den einen oder anderen, Lobgesang, den wir dann vielleicht sogar noch empfangen können.
Ja, absolut. Und parallel dazu waren wir im Grand Palais natürlich auch immer mit einem Augenpaar dabei, denn Florettfechten stand auf dem Programm. Und was Anne Sauer uns heute für eine Performance geliefert hat, war auch der Wahnsinn. Sie hat dreimal gefochten, heißt es ja natürlich. Mhm. Und wie das ausgeht, kannst du uns verraten.
Ganz genau, wir haben es ja auch heute Nachmittag ein wenig verfolgt, gerade das Viertelfinale dann gegen die Italienerin Volpi, was dann leider am Ende 12:15 an die Italienerin ging, die sich früh abgesetzt hat, muss man auch sagen, aber zuvor eben schon in der zweiten Runde 15:3 locker ins Achtelfinale eingezogen, dann eine Frau aus Hongkong mit 15:8 geschlagen. Ja, und dann eben im Viertelfinale relativ knapp ausgeschieden. Dennoch eine super Performance. Ich glaube, Volpi war auch an 3 gesetzt vor diesen Olympischen Spielen. Das heißt, auch eine Aspirantin auf eine Medaille. Dementsprechend ja, kann man dagegen auf jeden Fall verlieren. Ich glaube, Sauer war ja an 6 gesetzt und hat damit, glaube ich, ihren Soll erfüllt, ist bis ins Viertelfinale eingezogen und ja, hat eine gute Leistung gezeigt, auf jeden Fall.
Genau, dann haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht, eine gute und zwei schlechte, mit der wir weitermachen. Beachvolleyball, das deutsche Damen-Doppel Müller-Tillmann ist gut reingestartet ins Turnier, 2-0 gegen die Französinnen gewonnen. Und da geht die Gruppenphase natürlich weiter. Wir kommen da gleich im nächsten Tag nochmal drauf zu sprechen, was in den nächsten Tagen auf uns wartet. Auch da spielt Beachvolleyball unterm Eiffelturm. Da gab es gestern Abend schon fantastische Spielbilder, wenn der Eiffelturm so anfängt zu glitzern. Wahnsinn, guckt euch einfach alles an. Es lohnt sich auch abseits des linearen TVs einzuschalten. Und die beiden schlechten Nachrichten kommen aus der Badminton-Gruppenphase. Spektakulärer Sport, aber leider heute ohne deutschen Erfolg. Yvonne Lee und Fabian Roth konnten beide ihre Gruppenphasenspiele nicht gewinnen. Und ebenso ist es auch bei den deutschen Handballdamen gewesen. Nach der Niederlage gegen Südkorea ging heute auch das zweite Spiel. Mutmaßlich gegen den viel stärkeren Gegner, aber verloren ist verloren. 31-28 gewann Schweden.
Ja, also wie bei den Herren, die ja gegen die Schweden gewinnen konnten, verlieren hier die Damen jetzt am Ende 28-31 in einer ja, guten Partie gegen, wie du schon richtig sagtest, natürlich deutlich stärkere Schweden als die Koreanerinnen es waren. Aber ja, jetzt stehen da eben nach zwei Partien 0 Punkte auf dem Konto und jetzt steht man verdammt normal unter Zugzwang in den nächsten Partien, weil eine Niederlage kann man sich normalerweise jetzt nicht mehr erlauben. Sonst, vielleicht gehen wir direkt zur nächsten. Enttäuschung ist zu groß, aber es war auf jeden Fall ein bitterer Moment für Ricarda Funk, die ja in dieses Finale im Kanuslalom als Erste reinging und so gesehen dann somit als Letzte dann in diesen Durchgang starten durfte, im ersten Lauf eine richtig gute Performance zeigen konnte und also im Halbfinale. Und ja, man dachte, es kann hier um eine Medaille gehen, wenn hier alles nicht mit dem Teufel zugeht. Am Ende, ja, kann sie leider an der einen Stange ihren Helm nicht an dieser Stange vorbeidrücken. Kriegt deswegen, glaube ich, 50 Sekunden obendrauf, weil sie diese Stange damit verpasst hat. Und damit ist natürlich auch dann die Medaillenhoffnung futsch. Und trotzdem kann man, glaube ich, sagen, es ist nicht die letzte Chance. Sie wird noch eine weitere bekommen bei diesen Olympischen Spielen auf eine Medaille in Paris. Und wir wünschen es ihr natürlich, weil bis dahin hätte es definitiv für eine Medaille gereicht. Und es war ja wirklich dann auch in diesem letzten Drittel, ne?
Ja, und ein weiterer schwacher Trost könnte natürlich auch sein, dass sie in Tokio bereits Olympiasiegerin geworden natürlich. Ist, aber das ist nur ein halber Trost, deswegen drücken wir die, ja.
Das war natürlich auch noch die Besonderheit, dass sie in das Finale als Letzte, als Olympiasiegerin reinstarten konnte, also
klar.
Romantischer geht's ja
mehr
gar nicht
Druck
mehr.
Geht nicht.
Ja, das auch noch, ja.
Ja, genau. Dann, wenn wir schon über Druck sprechen, können wir auch über eine sprechen, die seit vielen Jahren mit hohem Druck zu kämpfen hat, sicherlich in ihrem Heimatland. Die Rede ist von Marta. Ja, es gibt sie wirklich noch. Sie spielt weiterhin in der brasilianischen Frauenfußballnationalmannschaft. Heute allerdings nicht erfolgreich, denn Brasilien hat 1-2 gegen Japan verloren. Interessant auch das Spiel Australien gegen Sambia in der Gruppe B, denn zur Halbzeit stand es 2-4 für Sambia, das Endergebnis 6-5 für Australien. Das gibt es auch nicht allzu oft im Fußball. Und dann ja heute das Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft eben gerade zu Ende gegangen. Deutschland gegen USA, guter Beginn der deutschen Mannschaft. USA trifft dann allerdings zum 1-0. Deutschland gleicht aus, genau rechtzeitig, wenn das ZDF in das Spiel reingeht. Ende war allerdings da nicht lange Ausgleich angesagt. 1-2 für die USA, kurz vor Schluss sogar noch das 4-1, nachdem man vor der Halbzeit 3-1 führte. Also Spiel Nummer 2 für Team D leider nicht gut, aber die USA ist ja jetzt auch keine schlechte Fußballmannschaft.
Nein, 4-1 war dann, glaube ich, auch zu hoch. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit hatte man ja auch seine Möglichkeiten, auch auf ein frühes 1-0, was man dann nicht genutzt hatte. Und dann ging die Partie eben in die andere Richtung. So ist Fußball. Trotzdem, man hat schon 3 Punkte auf dem Konto und sollte das jetzt auch hier nicht zu hoch hängen, weil wir sind immer noch in der Vorrunde. Ich gehe aber dann jetzt wiederum nochmal in den Tennis, weil da stand einiges an heute. Die Frauen haben unter anderem ihre erste Runde zu Ende spielen können. Eine Tatjana Maria ist ins Turnier gestartet, Tamara Korpatsch und auch eine Laura Siegemund, die, weil sie sich tatsächlich nicht gut gefühlt hat, ihre Partie aufgeben musste. 3-6-0-2 stand es in dem Moment gegen die US-Amerikanerin Collins. Ja, und Siegemund, so viel sei gesagt, die ja jetzt, glaube ich, morgen schon direkt doppelt ran müsste. Wie soll das denn
wie
gehen?
Wie so viele andere auch. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wir drücken in die Daumen, dass es ihr auf jeden Fall besser geht. Und leider aus deutscher Frauentennissicht muss man auch sagen, kein guter Sonntag, denn Tamara Korpatsch ist deutlich in Runde 1 gegen die Chinesin Wang rausgeflogen, mit 2-6 und 1-6 verloren. Und Tatjana Maria hat gegen Karl aus Argentinien gar ein 0-6-0-6 über sich ergehen lassen. Also das ist schon kein guter Tennistag aus deutscher Damensicht gewesen, aber international und bei den Herren gibt es durchaus Positives zu berichten. Unter anderem Casper Ruud, es war einer, Holger Rüde musste übrigens absagen vor Olympia, das haben wir gar nicht erwähnt. Tsitsipas hat den dritten Satz gebraucht, um weiterzukommen. Rafael Nadal hat sich in 3 Sätzen gegen Marton Fucsovics aus Ungarn weitergekämpft, also darf weiter in seiner alten Wirkungsstätte in Roland Garros weiterspielen. Lokal Matador Monfils ist gegen Musetti rausgeschmissen, glatt in 2 Sätzen. Stan the Man, Wawrinka, dein Liebling, ist weitergekommen in 2 Sätzen. Und wenn wir schon über Rafael Nadal sprechen, auch Andy Murray ist eine Erwähnung wert. Ein Krimi im Doppel mit Evans zusammen. Er hat ja auch bei Wimbledon auch schon mit seinem Bruder zusammen Doppel gespielt. Da ging es über 3 Sätze, am Ende Match-Tiebreak 11-9 für die Briten, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch Wozniacki ist mit dabei und in Runde 2. Coco Gauff, die US-Fahnenträgerin, auch in Runde 2. Tsitsipas hat übrigens auch gleich im Doppel gespielt, ist allerdings da rausgeflogen. Und dann haben wir noch unsere Deutschen und unter anderem den besten Eindruck hat gemacht. Sascha Zverev glatt im 2 Sätzen durch gegen Muna aus Spanien.
Ganz genau, aber auch sonst sah es bei den Herren aus deutscher Sicht deutlich besser aus. Jan-Lennard Struff hat ebenfalls keine Probleme gehabt, in 2 Sätzen gegen den Portugiesen Cabral weitergekommen. Maximilian Matera beißt sich in 3 Sätzen gegen Lajovic aus Serbien durch und auch am Ende Dominik Köpfer kann sich in 3 Sätzen, jeder Einzelne ging ins Tiebreak, Wahnsinn, in diese zweite Runde beißen. Das heißt, da haben wir noch einige Eisen im Feuer aus deutscher Sicht und wir können uns übrigens am morgigen Tag, beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, heute könnt ihr euch auf
Montag
Montag, könnt ihr euch auf eine Wahnsinnspartie freuen, weil Rafa Nadal, der sich eben in diese zweite Runde gebissen hat, trifft einfach mal direkt auf Novak Djokovic und wenn das mal nicht einen Wahnsinns-Tennis-Nachmittag verspricht, dann weiß ich auch nicht.
Genau, da blicken wir den nächsten Take nochmal drauf. Das ist fast so großartig wie Zverev gegen Nadal in Runde 1 von dem Grand Slam. Ja. Auch das haben wir dieses Jahr schon gesehen, der Wahnsinn. Auch Kevin Kravitz und Tim Pütz haben es übrigens in Runde 2 geschafft. Die haben ein Doppel um Daniel Medvedev rausgeschlagen. Also das durchaus ganz gut. Wir blicken, wie gesagt, im nächsten Take drauf, was die nächsten Tage auf uns wartet. Unter anderem viel ist im Tennis. Wir sprechen aber noch ganz kurz über Schwimmen, Tischtennis und Surfen. Denn Lukas Mertens durfte am Tag nach seinem Goldgewinn morgens gleich wieder über die 200 Meter ran. Hat jetzt vorhin auf jeden Fall noch ein Rennen gemacht. Ist natürlich jetzt nicht die prägende Gestalt heute gewesen, das war vielmehr Angelina Köhler, die leider nur Vierte geworden ist im Rennen über 100 Meter Schmetterling. Tori Huske vor Gretchen Walsh, die ja eigentlich als Goldfavoritin reingegangen ist, also Doppelsieg für US-Amerikanerinnen. Und dann gab es die Chinesin Yufei Zhang, die ist Dritte geworden, also hat sie quasi die Bronzemedaille Angelina Köhler weggeschnappt. Tragische Geschichte dabei ist aber, die war unter diesem Dopingverdachtszirkel Ayo-Seppelt-Recherche, China-Ausreden. Ihr habt sicherlich mitbekommen, 23 Athletinnen und Athleten sind davon betroffen. Sie wurden nicht gesperrt und jetzt eben, so habe ich das zumindest verstanden, gehört sie zu diesem Zirkel dazu. Das ist vielleicht ein bitterer Beigeschmack. Und wir haben über Imodu vorhin gesprochen. Das ist derjenige, der im letzten Take nochmal Late-Night-Ausscheidungsschwimmen machen musste. Platz 4 und 5 für die deutschen Schwimmer über 100 Meter Brust. Matzerath und Imodu mit wirklich respektablen Ergebnissen. Hinter der internationalen Top-Elite rund um Adam Peaty und so. Da kann man ja nicht überall reinstechen. Also furios, auch wenn noch ohne Medaille.
Ganz genau. Und sonst, du hast schon gesagt, Tischtennis und Surfen war ja auch noch im Tischtennis. Gab es zumindest einen weiteren Erfolg. Dank Q tat sich verdammt schwer im ersten Satz. Verlor den ersten Satz gegen einen Portugiesen mit 2-11 aus dem Nichts, ohne in dieses Spiel zu kommen. Und dann ging eben auch jeder andere Satz an den Deutschen. Somit haben wir einen weiteren Deutschen in der nächsten Runde im Tischtennis bei den Herren. Und im Surfen, ja, musste leider die einzige deutsche Hoffnung, Camila Kemp, in Runde 1 dann Teil 2 gegen die Südafrikanerin, gegen eine Südafrikanerin, ja, raus. Sie ist dann nicht weitergekommen. Und Tim Elter ist dann noch kurz nach Mitternacht dran. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt am nächsten Morgen entspannt unter den Ergebnissen lesen können. So spät sind wir nicht auch noch nicht dran. 23.40 Uhr ist es aktuell.
Ja, genau. Also das, die letzte Surfhoffnung, dass die deutschen Fahnen auf Tahiti noch ein paar Tage länger wehen. Ja, das ist der Überblick über den Sonntag gewesen. Das würde ich sagen, schließen wir direkt schnell ab und kommen im nächsten Tag dann auf die Vorschau zu sprechen, was wir am Montag, Dienstag und Mittwoch auf unserem Olympiazettel stehen haben, bevor wir danach natürlich auch noch über Dart, Snooker, Formel 1 und Fußball sprechen. Alles außerhalb des Olympiazirkus, aber ein Olympiatag gibt's noch. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich würde sagen, Benny, wir blicken einfach mal ganz schnell voraus, was am Montag, Dienstag und Mittwoch, also am 29., 30. und 31. Juli 2024 bei den Olympischen Sommerspielen in Paris auf uns wartet. Wir haben ein paar Highlights rausgeschrieben. Starte doch gerne mal rein. Was ist unter besonderem Augenmerk von uns?
Ja, es geht natürlich direkt am Morgen, am Montagmorgen los mit Badminton. Es steht das Männerdoppel an. Lambsfuß und Seidel treten da aus deutscher Sicht an. Und um 9 Uhr geht es auch direkt mit dem Handball los. Also ganz, ganz komische Zeiten normalerweise für ein Handballmatch eines großen Turniers. Da treffen nämlich die deutschen Männer auf Japan. Also morgen früh um 9 Uhr. Im Rudern geht es jetzt auch richtig wieder los, denn Benedikt Eggerling startet mit seinem Achter zumindest in den ersten Vorlauf. Gegen 11.30 Uhr geht es da los. Und auch die Einer gehen jetzt in eine entscheidende, ernste Phase. Die Halbfinals stehen da nämlich an. Im Tischtennis Nina Mittelham, natürlich die größte deutsche Hoffnung, spielt ihr Erstrundenmatch morgen. Im Judo geht es jetzt auf das Leichtgewicht zu, wo Igor Wandke und Paulina Starke starten. Auch Boxen geht ja jetzt richtig los. Superschwergewicht. Reiten geht es weiter in der Vielseitigkeit und im Springen auch. Der Basketball steht auch wieder an, diesmal bei den Damen. Gegen Mittag geht es dann nämlich jetzt gegen Belgien und ja, dann steht dann eben natürlich reichlich Tennis an. Wir haben schon gesagt, Djokovic gegen Nadal, wahrscheinlich gegen mittags, 13.15 Uhr ist es angesetzt. Wir können uns auf Dominik Köpfer und Jan-Lennard Struff freuen. Wir können uns auf Angelique Kerber freuen, die morgen antreten wird. Maximilian Matera und so weiter. Also da ist für alles gesorgt. Beachvolleyball, das altbekannte Duo, Ludwig und Lippmann, startet morgen Abend rein. Also auch da bleibt es spannend. Feldhockey geht weiter. Die Frauen gegen die Niederlande und auch die Schwimmen. Da gibt es nämlich auch im Schwimmen morgen Abend wieder einige Entscheidungen.
Genau, das ist natürlich so der Schnelldurchlauf. Besonderer Augenmerk, denke ich, Handballherren, ja. Vielseitigkeit, Reiten, nochmal die Sprungwettbewerbe und Tennis. Vier deutsche Doppel, vier deutsche Einzel. Es ist viel auf dem Programm und dann abends Beachvolleyball und Schwimmen. Mehr geht nicht. Dann gucken wir uns mal den Dienstag an, denn Dienstag und Mittwoch sind die beiden Tage der Triathlons. Dienstag sind die Herren dran, Mittwoch die Frauen. Und wenn ganz ich genau da bin, dann ist übrigens Mixed. Kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, wenn ich dann mir das vielleicht mal angeguckt habe. Am Dienstag außerdem auf dem Schirm, und das ist eigentlich schon mit das wichtigste Event für die deutschen Handballerinnen überhaupt, 9 Uhr am Dienstag geht's gegen Slowenien, da geht's um alles, man hat hier die ersten beiden Spiele verloren, um 10 Uhr geht's dann Beachvolleyball mit den Herren, auch Wickler Elas ist ein Doppel, das uns sehr wohl bekannt ist, unter anderem aus Tokio, um 10.30 Uhr am Dienstag sind dann die Hockeyherren gegen Südafrika am Start, da ist dann also schon das dritte Spiel unterwegs, wir haben unter anderem auch, und das ist ja sehr, sehr spannend gewesen, beim ersten Mal die deutschen Volleyballherren nach dem Sensations- und Last-Minute-Sieg in Spiel Nummer 1. Geht es jetzt um 13 Uhr am Dienstag gegen die USA. Außerdem, und das ist ja immer so unser Geheimtipp, im Stade de France werden die Finalspiele im Rugby der Frauen ausgetragen. Und dann gibt es drei richtige Highlights am Abend gegen 17 Uhr. Das ist allerdings ohne deutsche Beteiligung. Guckt mal auf die Gruppe B im Herrenfußballturnier. Da haben nämlich alle drei Nationen nach zwei Spielen alle drei Punkte. Könnte sehr, sehr spannend werden. Ich erinnere an die EM mit der Gruppe Belgien und Ukraine und so. Da war nämlich das gleiche Phänomen. Und abends gibt es dann Basketball im Doppelpark. 17.30 Uhr die deutschen Frauen im 3x3 gegen die USA. Und um 21 Uhr die Weltmeister aus Deutschland gegen Brasilien.
Genau. Und was wir dann Mittwoch, also ihr könnt euch auf jeden Fall in dieser Woche auch noch auf eine weitere Folge zu den Olympischen Spielen freuen. Da in die nächste Folge wird auch dieser Mittwoch noch reinfallen. Du hast schon gesagt, der Triathlon der Frauen findet an diesem Mittwoch statt. Es geht direkt weiter mit Beachvolleyball am Morgen mit dem altbewährten Duo Ludwig und Lippmann. Aber auch um 11 dann mit Müller und Tillmann, die dann ins Turnier reinstarten. Es geht auch vormittags weiter mit dem Handball. Die Herren treffen da nämlich auf Kroatien. Da kann man dann auch schon ja, große Schritte in Richtung K.O.-Runde machen. Im Judo geht es dann vom Fliegen ins Mittelgewicht. Eduard Trippel startet da nämlich in Runde 1. Im Hockey geht es dann für die deutschen Herren gegen Frankreich ebenfalls am Mittag weiter. Und ja, am Nachmittag findet dann tatsächlich sehr, sehr viel statt. Im Fußball, Frauen, Japan, Brasilien und Spanien spielen alle zusammen zeitgleich. Im Basketball startet dieses besondere Format 3 gegen 3. Die Frauen starten dagegen gegen Australien in das Turnier. Der Mehrkampf.
Das ist schon das zweite Spiel am Abend davor.
Stimmt.
Aber egal.
War davor schon. Ja. Genau. Im Turnen geht es dann in die Paradedisziplin so langsam rein. Der Mehrkampf startet. Also auch das, das Turnen geht jetzt immer weiter und nimmt jetzt echte Züge an. Und ja, im Hockey treffen die deutschen Herren auf die Niederlande, bevor dann im Badminton Lamsfuß und Seidel die Gruppenphase fortsetzen. Und am Abend können dann die deutschen Frauen im Fußball hoffentlich Wiedergutmachung leisten nach der harten Packung gegen die USA. Es geht gegen Sambia und ja, ich lehne mich jetzt mal ziemlich weit aus dem Fenster und sage, diese drei Punkte, die sind Pflicht.
Ja gut, wir erinnern uns an das Spiel letztes Jahr vor der WM in Fürth, wo man ja ganz kurioserweise irgendwie, 3-2 verloren hat oder so. Ja, das war ja auch gegen Sambia. Hoffen wir mal, dass es etwas gediegener abläuft. Schauen wir mal. Abends natürlich auch wieder schwimmen, das ist ja fast schon natürlich. Und dann geht es ja langsam schon in Richtung Leichtathletik, das dann in der zweiten Wochenhälfte, wenn ich ja dann da bin, unter anderem ja auch für die Leichtathletik. Ich sehe gerade Lukas Mertens im ZDF-Studio. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Könnt ihr euch auch noch angucken. Und hier könnt ihr auch dranbleiben, denn im nächsten Take sprechen wir. Wir reden ja Mittwochabend über die Olympia-Events, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, noch über anderes außerhalb des Olympiazirkus. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich würde sagen, wir reiten einmal schnell durch die Neuigkeiten außerhalb des olympischen Geschehens, starten kurz mit dem Hinweis, wie gesagt, Leichtathletik geht bei Olympia Ende der Woche los, da im Stade de France noch Rugby gespielt wird und ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter, wie wir sonst auch immer starten in den allgemeinen Sport-News-Teil mit dem Update aus Darts und Snooker, wobei ich vermute, im Snooker ist nicht allzu viel los, Benny.
Nee, genau, da finden gerade zwei Qualifier für die nächsten beiden Turniere im asiatischen Raum statt. Da findet immerhin überhaupt was statt, aber die großen Turniere, die lassen jetzt immer noch auf sich warten. Dafür im Darts, es war verhalten, gut, das World Matchplay liegt auch erst hinter uns. Dementsprechend ja, war nur die Development Tour, bevor jetzt in dieser Woche wieder die Proto losgeht mit zwei Turnieren unter der Woche. Am Wochenende waren 5 Development Tour Turniere und der Deutsche, der da bisher herausstach, war ja Nico Springer, ein Riesentalent, der ja ganz weit vorne in den Rankings stand und auch schon vor diesem Wochenende auf einem vorläufigen Tourcard-Platz stand. Jetzt aktuell, nach diesem Wochenende, steht er plötzlich auf Rang 2 dieser Rangliste und hätte sogar einen WM-Platz sicher mit über 4.000 Pfund Vorsprung vor der Person dahinter. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass wir vielleicht Nico Springer bei der WM sehen werden und im nächsten Jahr er sogar eine Tourcard haben wird. Warum? Ja, weil er einfach mal eben an diesem Wochenende 2 Turniere gewonnen hat, zudem nochmal im Finale stand und nochmal im Halbfinale bei 5 Turnieren. Und jetzt mal nach 20 Turnieren 14.000 Pfund eingespielt hat. Der Rekord zuvor auf der Development Tour aus deutscher Sicht war, glaube ich, Christopher Tonders, der 6.000, 7.000 im Jahr eingespielt hat. Und wir haben noch einen Block in diesem Jahr vor uns von Development Tour Turnieren. Also das ist ein absoluter Rekord, den er hier pulverisiert hat, umgeben von Tourcard-Holdern. Nummer 1 ist ein Tourcard-Holder im Ranking, Nummer 3 ist ein Tourcard-Holder mit Keen Barry, Nummer 4 ist ein Tourcard-Holder mit Nathan Rafferty und auch Nummer 5 mit Rian van Veen ist ein Tourcard-Holder. Unter solchen Leuten misst er sich jetzt und ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Meldung.
Ja, und vor allem eine große Überraschung, oder?
Ja gut, dass er große Namen schlagen kann, das hat er schon hin und wieder mal präsentiert, aber das, was er in diesem Jahr zeigt, auch noch verbunden mit der Next-Gen-Tour, wo er am letzten Wochenende schon wieder von zwei Turnieren beide gewinnen konnte. Also diese Dominanz, die er gerade ausstrahlt, ist echt Wahnsinn und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er die Chance auf die Pro-Tour vielleicht auch tatsächlich nutzen kann.
Ja, dann sind wir gespannt, was dieser ja doch für die meisten von uns neuer Name im Darts-Zirkus der gehobeneren Kategorie so leisten kann in den kommenden Monaten. Dann kommen wir zur Formel 1, die bleibt ja weiter spannend. Immer wenn wir sie langweilig finden, wird sie spannend und das war auch in Belgien der Fall. Vor 2 Jahren war ich ja da, die Zeit rast, jetzt gab es wieder den großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Viele Regen-Chaos-Verhältnisse Freitag und Samstag, auch bei den Rahmenrennen wurde da viel diskutiert. Meine Güte, wir haben Antoine Hubert verloren vor 5 Jahren. Man muss auch nicht auf Krampf da irgendwelche Rahmenrennen fahren lassen. Lass es einfach bleiben, wenn es nicht funktioniert. Gott sei Dank ist es jetzt einigermaßen glimpflich davon gegangen an den Regentagen. Am Sonntag heute war es dann doch trocken und ich würde sagen, wir gucken einfach mal drauf, wie das Rennen so aussah. Startaufstellung Leclerc, Perez, Hamilton. Verstappen wurde um 10 Plätze zurückversetzt wegen eines Motorwechsels. Das heißt, es ging dann rein in das Rennen. Lando Norris startet auf Platz 4, ist am Start ohne Not in den Kies gefahren. Lewis Hamilton übernimmt recht schnell die Führung von Charles Leclerc. Der einzige Ausfall in diesem Rennen war Zhou Guanyu. Und dann gab es ein bisschen Boxenstopp-Poker. George Russell mit einer Einstopp-Strategie, unter anderem gegen Verstappen angetreten, wobei der sich oft hinten im Stau verzwickt hat. Russell also schneller als die beiden Red Bulls gewesen. Insgesamt kann man sagen, was die beiden McLaren angeht. Zu Beginn schon in den Kies gefahren. Während des Rennens viele Fehler gemacht. Lando Norris sieht im Moment gegen Oscar Piastri ziemlich, ziemlich schlecht aus. Und Oscar Piastri wird tatsächlich am Ende Zweiter. Denn Folgendes passiert. Das Duell der beiden Mercedes geht bis in die letzten Runden hinein. Beide Mercedes trennt am Ende eine halbe Sekunde. George Russell kommt zwar vor Lewis Hamilton ins Ziel. Da der Mercedes von George Russell allerdings 1,5 Kilo zu leicht ist, wird er im Nachtrag des Rennens disqualifiziert. Der Sieg geht also an Lewis Hamilton. Oscar Piastri wird Zweiter, Dritter Leclerc und die weiteren Platzierungen dahinter. Verstappen, Norris, Sainz, Perez, Alonso, Ocon und Ricciardo in den Punkten. Hülkenberg, Letzter in der Wertung. Also, es bleibt weiter spannend und Verstappen kommt mal wieder nicht aufs Podest.
Ganz genau. Und ich glaube, was man eben auch aber einem Norris durchaus vorwerfen kann, ist, dass er aus diesem guten Auto, was er mittlerweile eben besitzt und auch aus seinem Talent sogar noch viel mehr hätte machen können in den letzten Wochen, dass da der ein oder andere Sieg hätte bei rumspringen können, auch zumindest einen Kampf um den Sieg hätte es heute geben können, wäre nicht da wieder der ein oder andere kleine oder große Fehler gemacht worden oder zumindest auf jeden Fall Fehler, die einem nicht passieren dürfen, um Rennen zu gewinnen, aber vielleicht so viel erstmal zur Formel 1 in Spa. Wir können ja direkt mal in den Fußball schauen, weil David, auch da hört es nicht auf, es geht eher wieder los, denn am kommenden Wochenende, wir können uns beide wieder auf die zweite und dritte Liga freuen. Unsere Vereine starten wieder rein und ich möchte einfach nur mal ein paar Spiele vorlesen, die uns zum Beispiel in der zweiten und dritten Liga erwarten, weil das klingt wirklich nach Musik. Der Freitag, es geht direkt los mit dem 1. FC Köln gegen den Hamburger SV als Eröffnungsspiel der zweiten Liga. Geht das noch besser?
1860 gegen Saarbrücken in der dritten Liga Eröffnungsspiel.
Auch herrlich, ja.
Kostenlos beim Magentasport.
Ganz genau. Und aber genauso Karlsruhe gegen Nürnberg, Darmstadt gegen Düsseldorf, Schalke gegen Braunschweig. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Das geht jetzt am kommenden Wochenende direkt wieder los und man weiß gerade gar nicht, wo man hingucken soll in der Sportwelt. Aus Gründen der Vereinszugehörigkeit kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei.
Oder andere Top-Partien. Rot-Weiß Essen gegen Alemannia Aachen. Fabian Kloß feiert seine Premiere als Magenta-Sport-Experte.
Hier.
Und?
Ein Erstliga-Duell von 2008 zu 9 Energie Cottbus gegen Arminia Bier bestellt.
Das bleibt drin. Sehr gut, Benni. Danke, das Benni. Das Spiel hätte das ich jetzt sowieso drin. Angesprochen. Ich hätte, ja, natürlich bleibt das drin. Ich hätte Bielefeld gesagt, aber ansonsten, ja, du. Genau das wollte ich sagen. Zu der Zeit, als du das angefangen hast, Fußball zu gucken, war das Bundesliga Cottbus gegen Bielefeld.
Ja.
Sonntag 16.30 Uhr. Und ich bin ehrlich, mein Gott, bin ich froh. Ich weiß, in 5 Tagen beginnt die zweite Liga und die dritte Liga. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Wochenende in Paris verbringen werde. Weil, dass ich das jetzt schon am kommenden Wochenende aushalten muss. Olympia, das ist also bei mir sowieso schon 5 Streams gleichzeitig gucken. Und dann noch Fußball. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dazu nicht in der Lage sein werde. Das wird am Wochenende 9., 10., 11. August kein Spaß. Und dazwischen ist ja noch ein Wochenende, wo wir auch außer Gefecht sind, Benni.
Ganz genau. Ja, das Open Flair steht an. Aber naja, sonst, ich weiß gar nicht, ob wir so viel jetzt noch auf die Europapokal-Quali und so etwas eingehen wollen, die gerade. Nee,
ich wollte nur spaßeshalber mal durchgucken, ob da jetzt irgendwie was Lustiges passiert ist, aber auf die Schnelle habe ich nichts gefunden. Ich schau mal durch. Rapid Wien hat gewonnen. Deutsche Mannschaften sind ja nicht dabei, weil unter anderem Heidenheim, ich tippe ja immer noch, dass sie gegen Chelsea spielen werden. Erst in der Playoff-Runde ran müssen, deswegen müssen wir darüber nicht sprechen. Wir können allerdings sprechen über die U19-Europameisterschaften, denn dort fanden die Finals statt. Die deutschen Damen, weiß ich gerade gar nicht, ehrlicherweise, wie weit die gekommen sind, könntest du vielleicht mal gerade nachgucken. Dann kann ich nämlich gucken, wie, wer das Ding am Ende geholt hat. Und zwar bei den Damen war es Spanien. Die haben das Finale gewonnen gegen die Niederlande 2-1 nach Verlängerung und auch die U19-EM der Junioren. Da war die deutsche Mannschaft ja nicht mit dabei. Dort war ebenfalls Spanien erfolgreich, also Titel bei beiden U19-Europameisterschaften. Die Jungs haben gegen Frankreich 2-0 nach 90 Minuten gewonnen.
Ja, ganz genau. Aus deutscher Sicht also, ja, durchwachsen, was sich das was das angeht. Sonst vielleicht noch sei gesagt, an diesem Wochenende ist schon die Regionalliga gestartet, die Oberligen sind schon gestartet. Das heißt, ja, die Saison nimmt wieder richtige Formen an, im Amateurbereich sowieso jetzt schon, aber auch der Profibereich ist nah dran.
So, und wir haben das gleiche Argument wie, ich weiß gar nicht, haben wir da letzte Woche drüber gesprochen? Doch, wir haben tatsächlich drüber gesprochen. Jetzt, wo ich das Ergebnis sehe, wir haben drüber gesprochen. Denn die deutsche Mannschaft hat ihr letztes Gruppenspiel gegen Spanien verloren. Also wie bei der Fußball-EM der Herren. Und deswegen ist sie nicht ins Halbfinale gekommen. Also wir hatten da schon drüber gesprochen. Sorry. Regionalligen sind schon wieder gestartet. Internationale Transfers. Gratulation an FC Bayern. Gute Besserung an Kollege Ito. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht ausführlich drüber sprechen, oder? Transfergeschehen im Fußball, haben gerade andere Prioritäten.
Genau, wir haben andere Prioritäten.
Viel Spaß am viel Spaß mit dem Wochenende im Fußball. Wer dafür die Zeit findet, Respekt. Formel 1 ist nicht, da ist jetzt Sommerpause, geht in 3 Wochen in Sandford wieder los. Aber wir machen zu mit dem altbekannten Thema, denn die Seine ist zu schmutzig. Das liegt nicht am verlorenen Ehering des italienischen Hochsprung-Olympiasiegers Gianmarco Tamberi, der bei der Öffnungsfeier Fahne schwenkend seinen Ehering da drin versenkt hat, sondern ja, der Regen. Der Regen hat es wahrscheinlich gemacht. Mal gucken, wie das mit den Trainings im Triathlon aussieht. Die wurden abgesagt. Mal gucken, dass unsere negative Nachricht aus Paris. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mach mal, weißt du, soll ich eine Geschmacksprobe machen am Wochenende? Vielleicht wäre das eher unglücklich. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Tage Olympia, dass wir uns am Mittwoch wieder zusammensetzen, um die Highlights zu besprechen. Und dann kann ich noch nicht so ganz realisieren, dass ich da in ein paar Tagen auch rumspringe.
Ja, es werden bestimmt besondere Tage. Ich freue mich auf deine Berichterstattung und wir freuen uns, euch dann in ein paar Tagen wiederzuhören, wenn wir dann auf die nächsten Tage von den Olympischen Spielen zurückschauen. Und bis dahin, ciao.
Tschüss, tschüss.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.